Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung.
Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Dieses Zitat von Heinrich Heine könnte kaum passender sein für Anja Kroll und Frank Schneider, die als Deutschlehrer am CFG in Kronenberg die Kraft der Literatur täglich neu vermitteln. Werke wie Dürrenmatts »Der Besuch der alten Dame«, Goethes »Faust« oder Brechts »Der gute Mensch« von Sechuan öffnen ihren Schülerinnen und Schülern Welten voller Fragen und Einsichten, die weit über das Klassenzimmer hinausgehen. In der heutigen Auslesefolge sprechen wir darüber, wie man diese gewaltigen Welten der Literatur in der heutigen Zeit zugänglich macht und relevant hält. Dabei diskutieren wir auch, wie soziale Medien digitale Formate die Aufmerksamkeit im Unterricht beeinflussen und wie moderne Ansätze wie Poetry Slams oder kreatives Schreiben die Begeisterung für Sprache lebendig halten können. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Martin Gehr. Herzlich willkommen bei der Wuppertaler Auslese. Sie kennen ja wahrscheinlich noch die alten Schwarz-Weiß-Filme, zum Beispiel die Lümmel von der letzten Bank, wo es immer sehr intensiv war, was die Aufmerksamkeit der Lehrer angeht. Also wenn der Lehrer in die Klasse gekommen ist, sind die alle aufgestanden und haben gesagt, guten Morgen, Herr Dr. Schneider. Wie ist das heute bei Ihnen? Wie werden Sie heute noch begrüßt oder müssen Sie mittlerweile froh sein, überhaupt noch wahrgenommen zu werden?
Nein. Ich habe den Eindruck, das Bild, das in der Öffentlichkeit von Schule gezeichnet wird und das, was wir wirklich erleben, das sind zwei verschiedene Welten. In der Tat stehen die Schüler häufig noch auf und in der Tat begrüßen sie uns und sind ruhig und sind aufmerksam auf den Unterricht. Das bleibt da nicht unbedingt die ganzen 45 Minuten so, aber auf jeden Fall starten wir hochkonzentriert den Unterricht.
Ich war heute Mittag im Berufskolleg am Haspel hier in Wuppertal. Und mir ist gezeigt worden, dass die Schüler dort vor Unterrichtsbeginn ihre Handys in so eine Art Handyhotel abgeben müssen, weil die Handys dann eine Runde Urlaub machen. Gibt es das bei Ihnen auch? Also die kriegen die Handys dann erst zurück, wenn der Unterricht zu Ende ist.
Ja, wir haben auch neuerdings eine Handyregelung. Die Handys verschwinden allerdings in den Schultaschen und Rucksäcken und dürfen da dann nach der Schule wieder rausgenommen werden. Also wir haben eine handyfreie Pause.
Ist das denn ein Problem gewesen wirklich, also dass die alle nur gedaddelt und geswiped haben und dem Unterricht nicht mehr gefolgt haben?
Das Thema
oder hat das eher was mit dem, ich google mal eben die Antwort und dann melde ich mich zu tun?
Ach so, ja, das ist eher in der Oberstufe, da haben die Schüler ja auch iPads, auch seit der Klasse 8. Das ist auch durchaus erwünscht, dass die phasenweise da recherchieren. Bei uns war das Thema eher in den Pausen, dass die Schüler sagen, seitdem wir diese Handy-Regelung haben, dass sie mehr miteinander kommunizieren, in Kontakt sind. Und viele spielen auch Fußball und bewegen sich. Das ist uns auch sehr lieb. Haben die Schüler auch als gut empfunden.
Okay, gab es dann am Anfang vielleicht Widerstand? Weil die sind ja schon sehr dran gewöhnt, eigentlich immer das Telefon mit dabei zu haben.
Also es war erstaunlicherweise, wir hatten damit gerechnet, dass es Widerstand gibt, weil die so gewöhnt sind an das Handy. Das Handy ist ja gewissermaßen ein weiteres Körperteil, auf das man nicht verzichten kann. Aber nachdem wir es ausprobiert haben, war dann doch die Resonanz sehr positiv, weil alle gesagt haben, wir haben jetzt wieder Zeit füreinander, wir nutzen das wieder, gucken nicht die ganze Zeit in den Bildschirm, in den Pausen. Und die finden das eigentlich nach meiner Wahrnehmung ganz gut.
Jetzt gehe ich ja mal davon aus, dass wenn die Handys nicht im Einsatz sind, sie trotzdem noch die Möglichkeit haben, mit klassisch gedruckten Büchern Unterricht zu gestalten. Oder hat sich das auch verändert?
Also die waren jetzt am ersten Tag nach den Herbstferien tatsächlich die Rettung. Die können nicht einfach verschwinden, da brauchen wir kein WLAN, sind nicht von der Technik abhängig. Das heißt, ich habe tatsächlich normalerweise meine PowerPoint-Präsentation und arbeite sehr viel auch digital. Aber ich weiß nicht, was über die Ferien passiert ist bei der Stadt. Da gab es kein WLAN, das wurde irgendwie umgestellt, soll jetzt schneller werden. Und da habe ich natürlich aufs gut alte Schulbuch zugegriffen. Das haben wir im Moment für die Schüler alle eingeführt. Aber parallel auch noch das E-Buch. Das heißt, die können von zu Hause das E-Buch nutzen und brauchen dann das Schulbuch nicht immer hin und her tragen. Wir kennen ja auch noch diese riesigen Turnister, die größer und schwerer als die Kinder selbst sind, gerade in der 5. Klasse. Und da haben wir jetzt ja das Beste aus beiden Welten, hoffentlich.
Es ist auch keineswegs so, dass die Kinder zurückschrecken, wenn man das Buch aufschlägt. Im Gegenteil, meine Wahrnehmung ist, dass auch die Kleinen sehr, sehr aufmerksam sind, wenn man das Schulbuch aufmacht und eine Geschichte vorliest. Das ist etwas, was noch immer zieht.
Gibt es denn noch so eine Liste, die die Schüler vor den Sommerferien bekommen? Bis zum neuen Schuljahresbeginn müsst ihr die Bücher 1, 2, 3 und 4 in der Buchhandlung kaufen, beziehungsweise von den Eltern bestellen lassen, oder ist das mittlerweile etwas freier geworden?
Also wenn überhaupt die etwas lesen müssen, dann müssen sie nur eins lesen, nicht eins, zwei, drei, vier. Und das ist eher was für die Oberstufe. Wenn man dann in der Oberstufe zum Beispiel im Leistungskurs diesen Schinken hier von Arno Geiger unter der Drachenwand lesen muss, das sind ungefähr 500 Seiten, dann ist das schwierig, parallel zum Unterricht zu machen. Und deshalb macht man das dann gerne natürlich über die Ferien und sagt dann vorher, diesen Roman besprechen wir und den solltet ihr jetzt in den Sommerferien oder in den Herbstferien gelesen haben.
Ja, und für die anderen Bücher haben wir so einen Service, dass die Schule gesammelt tatsächlich alle Bücher und Übungshefte zentral bestellt. Dann brauchen die Eltern nicht so viel loszuziehen. Und das machen wir natürlich auch über den lokalen Buchhandel.
Perfekt. Genau, und wir haben ja hier auch sehr viel Lektüre auf dem Tisch liegen. Also ich sehe hier rechts von mir Harry Potter, ganz, ganz wichtig. Genau, aber halt auch solche Klassiker, wie beispielsweise hier Die Räuber von Friedrich Schiller. Inwieweit sind diese Klassiker denn noch Kanon im Unterricht? Also werden die immer noch durchgenommen, weil Martin und ich hatten im Vorfeld ja auch schon gesprochen, was für Lektüren wir halt damals im Deutschunterricht hatten und ist es noch gleich?
Ja, es gibt so ein paar Klassiker, Dürrenmatt zum Beispiel, Der Besuch der alten Dame wird gerne noch in der Sekundarstufe 1 gelesen, in der 8. Klasse glaube ich inzwischen und auch die Physiker von Dürrenmatt werden gerne in der Jahrgangsstufe 10 jetzt 11 gelesen. Also Dürrenmatt ist auf jeden Fall mit seinem Humor immer noch aktuell. Und der Faust, den würde ich auch wieder erkennen hier. Goethes Faust war auch lange im Zentralabitur als Pflichtlektüre.
Und ist es jetzt nicht mehr?
Ja, in der Oberstufe muss man dazu sagen, dass es so ist, dass die Hälfte der Werke, die in der Oberstufe gelesen werden, vorgegeben werden. Mittlerweile auch nicht mehr nur für Bundesländer, sondern es gibt eine bundeseinheitliche Vereinbarung. Das sind zwei Lektüren, ein Drama, ein Roman, die dann aus Berlin bundesweit vorgegeben werden. Und die anderen Werke, da haben wir eine Wahl. Und wenn man das gut macht, meines Erachtens, dann trifft man diese Wahl gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. In meiner 11, ist es lustig, dass Sie die Räuber ansprechen, in meiner 11. Klasse habe ich jetzt 5 Dramen angeboten und davon waren 3 aus unseren Tagen, aber die Klasse hat sich für die Räuber entschieden. Das ist 240 Jahre alt, ist das Werk und wollen das jetzt lesen.
Oh wow.
Also der Kanon geht auch nicht unbedingt von uns aus, sondern die sagen, da sind Themen drin, die interessieren uns. Bruderzwist, Familienstreitereien, Verbrecher aus verlorener Ehre, da sagen die, das finden wir noch immer interessant.
Das heißt, die Klassiker sterben nicht aus. Wie wichtig sind sie denn, um deutsche Literatur zu vermitteln? Also warum funktionieren die heute noch so gut?
Also mein Kurs, ich kann Frank da zustimmen, da war das ähnlich. Ich hatte denen auch 4 Werke zur Auswahl gegeben, jetzt in der Jahrgangsstufe 12, kurz vorm Abitur. Wir haben eben gerade den angesprochenen Roman Unter der Drachenwand von Arno Geiger besprochen. Und ich hatte auch zum Beispiel, ich sehe hier auf dem Tisch noch von Marc-Uwe Kling, hier die Känguru-Chroniken. Ich hatte denen noch Quality Land vorgestellt und hatte gedacht, naja, da werden sie sich jetzt für entscheiden. Die KI übernimmt das Leben der Menschen. Also ein sehr aktuelles Thema. Und in der Tat haben sie sich für E.T.H. Hoffmanns Der Sandmann entschieden. Ich hoffe jetzt nicht nur aufgrund des Lektüreumfangs. Das ist ja eine kürzere Erzählung. Da geht es allerdings auch um Kindheitstraumata. Das passt ganz gut zu Veit Kolbe, der ja in Arno Geigers Roman Unter der Drachenwand 1943 verwundet wird, kriegsversehrt ist und unter posttraumatischer Belastungsstörung leidet. Und diese psychologischen Themen interessieren die Schüler tatsächlich auch sehr. Und da schauen wir dann mal, was E.T.H. Hoffmann vor 200 Jahren eigentlich schon sehr, sehr schlau dort als Kindheitstrauma und auch als Auswirkungen auf die spätere Beziehung zu Clara hat Nathanael ja große Schwierigkeiten, dort eine Partnerschaft aufzubauen, wie das vielleicht auch mit dem Kindheitstrauma zusammenhängen kann. Also ich bin gespannt.
Also das kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen, dass die Werke, die überlebt haben, die 200 Jahre überleben, die sprechen irgendwas an, was in uns als Menschen vertreten ist und was auch in unterschiedlichen Zeiten auf eine unterschiedliche Weise wieder aufploppt sozusagen. Warum liest man sonst den Faust oder warum liest man so einen Kafka? Kafka ist 1924 gestorben und trotzdem sagt man, dass er der Autor des 21. Jahrhunderts ist, weil er diese anonyme Welt dargestellt hat. Und das macht er offensichtlich auf eine Art und Weise, die heute genauso funktioniert wie vor 100 Jahren. Oder der Faust in seiner Ungeduld, der wird ja auch als ein typischer Bürger der globalen Welt des 21. Jahrhunderts gesehen. Und das sind eben die Geistesgrößen, Goethe und Kafka, die werden ja auch nicht alle 5 Jahre geboren, solche Leute, die solche Sachen schreiben können.
Und die Klassiker, also die sind halt dann immer noch zeitgemäß oder man kann halt die Geschichte von damals immer noch halt auf die heutige Wirklichkeit der Schüler übertragen. Und die Schüler, die realisieren das halt auch selber. Also, dass sie auf dem ersten Blick vielleicht sagen, okay, warum muss ich jetzt diesen alten Schinken lesen? Aber dass sie in der Analyse dann lernen, okay, doch, damit kann ich doch was anfangen. Ist das so?
Also man muss natürlich ehrlicherweise sagen, ich erlebe es gerade bei den Räubern, dass diese Sprachhürde erstmal vorhanden ist. Also wenn man die Räuber aufschlägt und liest mal die erste halbe Seite, dann schlucken natürlich die 17-Jährigen erstmal und sagen, oh je, was ist das für eine Sprache. Aber wenn dieser Schock überwunden ist und man sich so ein bisschen eingelesen hat, dann merken die sehr wohl, dass da etwas drin ist. Und die richtig großen Werke, also Faust, meine ich, ist ein richtig großes Werk, für Shakespeare gilt es vielleicht ähnlich, die haben ja auch sehr unterschiedliche Ebenen, auf denen sie verstanden werden können. Also da gibt es beispielsweise eine Liebesgeschichte drin, unglückliche Liebe, aber es gibt auch diese Wissenschaftler-Tragödie und das spricht eben unterschiedliche Leute im Kurs an und die Jugendlichen finden dann für sich etwas, was sie begeistert, womit sie sich auseinandersetzen können, die meisten.
Ja, ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, wir haben auch den Faust gelesen, ich habe da tatsächlich auch meine Abiturklausur zugeschrieben. 1998, ist schon eine Weile her und wir haben dann auch gerne so zitiert, also das ist des Pudels Kern, mein schönes Fräulein darf ich's wagen, also das sind so geflügelte Worte und das tradiert sich.
Geht man denn heute auch noch klassisch ran, um diese Lektüre zu vermitteln, also erstmal lesen und dann drüber sprechen oder braucht man mittlerweile andere Medien, um sowas zu verarbeiten oder kennenzulernen? Also wir haben hier, ich glaube 7, 8 gelbe Reklamhefte liegen, die waren früher so üblich und dann hat man erstmal gelesen, Sachen angestrichen und darüber gesprochen. Ist das auch noch eine Methode, die heute funktioniert?
Ja, das ist eine Methode, die funktioniert auch, aber es gibt ein zweites Bein, das genauso wichtig ist, nämlich mit der Literatur handelnd umzugehen, also etwas zu machen mit der Literatur. Also beim Drama ist das sehr, sehr oft szenisches Spiel. Also bei den Räubern da sind wir jetzt beispielsweise eingestiegen und haben Standbilder gebaut. Das heißt, wir haben Figurenkonstellationen beziehungsweise die Sicht einer Figur auf die eigene Familie nicht analytisch erschlossen, sondern wir haben gesagt, versucht das mal in so einer kleinen Skulptur darzustellen, die das symbolisch spiegelt, wie er seine Familie sieht und wie er sie gerne hätte. Und das spricht dann auch wieder ganz andere Schülerinnen und Schüler an, die dann eben nicht so analytisch über das Reden sich der Sache nähern, sondern in so einem Bild das ausdrücken können und dann ins Gespräch darüber kommen. Und das ist in der Sekundarstufe 2 häufig der Fall. In der Sekundarstufe 1 macht man sehr vieles über handlungs- und produktionsorientierte Methoden, dass man also über den Text hinausschreibt, so nenne ich das jetzt mal. Man findet Vorgeschichten, Nachgeschichten, man füllt Leerstellen, man versetzt sich in die Figuren hinein, man bastelt auch was dazu, man macht vielleicht eine Lesekiste oder lässt das stellen und macht dann eine Fotosession zu. Also sie sollen in irgendeiner Weise verwickelt werden in die Literatur. Aber das Gespräch über Literatur, das gibt es natürlich auch noch daneben und das gibt es auch bei den ganz Kleinen und das macht denen, glaube ich, auch Freude.
Und wir haben ja hier ja sehr viele Lektüren auf dem Tisch und das meiste, da fast alles ist ja tatsächlich von männlichen Autoren. Sind die Klassiker generell einfach sehr, sehr, also wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Schulzeit, also wir hatten so gut wie nie Lektüren von Autorinnen. Ist einfach quasi diese Klassikerlandschaft einfach sehr, sehr männlich geprägt, weil damals die Leute, die entschieden haben, was ein Klassiker ist, das waren auch Männer.
Ja, das ist tatsächlich so. Auch bei den vorgegebenen Abiturlektüren ist es sehr, sehr auffällig. Es gab damals von Christa Wolf den Roman Cassandra und es wird jetzt wieder eine Autorin geben mit Jenny Erpenbeck und ihrem Werk Heimsuchung. Das sind aber die Ausnahmen bis auf die Lyrikerinnen, zum Beispiel Günderode. Marcel Reich-Ranitzky hat ja auch immer gesagt, die große Kunst der Frauen ist die Lyrik. Auch wieder ein Mann, der das gesagt hat. Also ich wünsche mir tatsächlich auch mehr Autorinnen. Das ist übrigens auch eine Petition gewesen. Petition hört sich jetzt ein bisschen hochgestochen an, aber ein Wunsch gewesen der Schülerinnen aus meinem letzten Grundkurs, die gesagt haben, können wir da nicht auch mal Frauen mit in den Kanon aufnehmen?
So, gleiches Thema wie früher. Hat sich nur nicht viel geändert anscheinend.
Genau, ja. Also fände ich super.
Aber es klingt so, als ob eine Mitbestimmung doch möglich wäre. Sie haben ja eben gesagt, Sie haben verschiedene Dramen angeboten und dann wurde eins davon ausgewählt. Wie ist das denn, was Bücher angeht? Stellen die Schüler auch mal eigene Lektüre vor, dass sie sagen, ich habe ein Buch gefunden, das würde ich euch gerne mal zeigen, weil das vielleicht nicht im Kanon drin ist, aber trotzdem interessant?
Also die Frage ist ja, aus welchem Grund wird ein Buch vorgestellt? Es gibt die klassische Buchvorstellung, die darauf abzielt, dass Schülerinnen und Schüler begeistert werden für Literatur und anfangen zu lesen. Und da gibt es immer auch Reihen, die dazu gemacht werden, dass die Kinder und Jugendlichen eigene Bücher vorstellen. Die werden dann im Unterricht nicht besprochen, sondern das Ideale ist, die sagen, finde ich gut, was du da erzählst und das lese ich jetzt auch mal. Wenn wir für die Schule etwas auswählen, dann muss das ja nochmal einen anderen Kick haben. Es reicht ja schlicht gesagt nicht nur, dass es ein gutes Buch ist, sondern es muss ja auch irgendwie was hergeben für den Unterricht. Und deshalb versuchen wir dann für den eigenen Unterricht das ein bisschen zu kombinieren und zu sagen, das soll euch ansprechen, das soll euch ein Identifikationsangebot machen. Aber wir müssen auch schauen, dass es irgendwas daran zu machen gibt und mal was zu verstehen gibt. Und deshalb machen wir das in der Regel so, dass wir 4, 5 Werke vorschlagen und sagen, die kämen in Frage, aber unter diesen Werken könnt ihr jetzt aussuchen.
Ja, und wir haben außerdem ja noch das große Glück, dass wir eine Bibliothek haben, nicht nur für die Lehrerhand, sondern vor allem eben auch für die Schüler. Und da steht ein Schuhkasten, da dürfen die Schüler auch Wünsche reinwerfen. Den letzten Buchtipp, den ich von einer Schülerin bekommen habe, auch von einer Autorin, ist zum Thema Maxton Hall, also die Buchvorlage.
Vielleicht können Sie für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, zum Beispiel ich, kurz erklären, was das ist. Oder Johanna macht gleich, weil sie hier...
Also ich habe es jetzt nicht gelesen, aber es ist auf jeden Fall... Also erstmal die Serie gibt es jetzt, glaube ich, auf Amazon Prime. Genau, und das ist halt quasi wie so ein College quasi. Also das ist halt viel mit auch Beziehungen und sowas. Und ja, genau. Und das ist jetzt gerade, lesen gerade sehr, sehr viele.
Mhm. Genau, da wäre dann die Frage, ob das dann ergiebig ist und... Ja, genau. Vielleicht noch auch ein Werk, das so zwischen den Stühlen ist. Das habe ich in meiner 6. Klasse sehr gerne gelesen. Es gibt ja inzwischen auch den Welttag des Buches immer am 23. April. Und dieses Jahr sind wir zusammen mit der Klasse tatsächlich nach Kronberg gefahren, in den Buchladen, also ganz klassisch auch, und haben dort das Buch geschenkt bekommen. Das heißt, der Buchhandel zahlt für uns, ich glaube, 2 Euro pro Ausgabe und wir holen das dann ab. Wir sind dann auch noch nett Eis essen gegangen und dieses Jahr war das von Anke Giraud und Timo Grubing, Mission Roboter, ein spannender Fall für die Glücksagentur. Und ja, ich denke, das war für die Schüler inhaltlich sehr, sehr spannend, nicht überfordernd. Das ist auch so eine illustrierte Ausgabe mit Zeichnungen, also fast so eine Graphic Novel. Das heißt, die holt einerseits die Vielleser ab, die haben dann an einem Tag das durchgelesen und diejenigen, die sich noch etwas schwer tun mit dem Lesen, können dann auch auf die Bilder gucken und kapitelweise weiterlesen.
Und ich meine, lesen denn eigentlich gerne, lesen die Schüler denn gerne noch? Denn ich meine, das Buch wurde ja schon sehr oft totgesagt.
Ja, also in dem Buchladen.
Deshalb machen wir diesen Podcast.
Ja, in dem Buchladen war das tatsächlich so. Da hatte die Buchhändlerin das auch gefragt. Da gingen ganz viele Hände hoch. Und da waren wir tatsächlich, oder war ich als Deutschlehrerin auch sehr überrascht, dass die schon Harry Potter komplett durchgelesen hatten. Und dann gab es so eine Debatte, was jetzt besser ist, Harry Potter oder Star Wars. Ich weiß nicht, inwiefern auch die Filme eine Rolle spielen. Die lesen auch tatsächlich noch viel. Und die Bibliothek ist auch immer gut gefüllt bei uns.
Ja, und da gibt es ja auch eine Studienlage zu. Also es gibt ja diese GYM-Studie, die Mediennutzung von Jugendlichen untersucht. Und da hat man festgestellt, dass der Internetzuwachs dem Buch nichts anhaben konnte. Also da ist es so, dass wirklich seit 30 Jahren die Zahlen relativ konstant. Da wird ja mal gefragt, greifst du mehrere Male in der Woche zu einem gedruckten Buch? Und diese Zahl ist praktisch konstant seit 30 Jahren. Das heißt, das Internet knapst an vielen Freizeitaktivitäten, aber offensichtlich nicht an dem Lesen.
Ich greife mal eben einen Aspekt auf, den Sie genannt haben, Frau Kroll, weil Sie eine Verbindung geschaffen haben zwischen Harry Potter und Star Wars. Da war ich gerade irritiert, weil Star Wars ist ja eine Literaturvorlage. Also es geht Ihnen ja auch um das Thema Film. Wie viel andere Medien abseits des Buches werden denn eingebunden in den Unterricht, um Literatur greifbar zu machen? Also schauen Sie sich auch mal Literaturverfilmungen an oder gehen auch ins Theater?
Ja, beides. Also wir schauen uns Literaturverfilmungen an von Robert Seethaler, Der Trafikant, der im Moment im Grundkurs in Deutsch gelesen wird, gibt es eine schöne Verfilmung. Ja, der teils ein bisschen langatmig, aber schon, um die Zeit in Wien zu veranschaulichen, spielt auch zur Zeit des Nationalsozialismus. Da spielt auch Filmanalyse eine Rolle. Das ist auch Inhalt des Deutschunterrichts. Unter der Drachenwand ist noch nicht verfilmt worden. Da gibt es von Sommers Weltliteratur diese Playmobil-Zusammenfassung. Die habe ich den Schülern jetzt zur Vorbereitung und um diesen umfangreichen Handlungsstrang oder vier Handlungsstränge sind es ja eigentlich im Blick zu behalten, auch mal empfohlen. Das heißt, die nutzen dann da solche kleinen Videos so als Hilfsmittel. Ins Theater gehen wir auch. Da war zuletzt eine Gruppe auch in Düsseldorf im Theater, sind die extra hingefahren. Ich überlege gerade, ob es Kabale und Liebe oder der Wojciech war. Ich meine der Wojciech, genau.
Und ich glaube, eine Veränderung des Deutschunterrichts in den letzten Jahren ist auch, dass neben Sprache und Literatur Medien als großer Inhaltsbereich dazugekommen ist. Also jetzt unabhängig davon, dass wir Literaturverfilmung anschauen, ist auch das Thema Film und Medien im Unterricht sehr präsent, auf unterschiedliche Art und Weisen. Also beispielsweise bei der Werbung schaut man Werbeclips an, was ja heute alles Mögliche heißt. Das heißt ja nicht mehr unbedingt, dass ich um 6:30 vor dem Fernseher einen Werbespot gucke, sondern auch, wie wird das bei Instagram präsentiert, welche versteckten Werbeformen gibt es da. Das soll also im Deutschunterricht auch deutlich werden.
Ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, was aber auch immer in dieser Trilogie quasi genannt wird, wir haben Drama, Prosa und Lyrik. Gibt's Lyrik noch im Unterricht und auf welche Weise?
Die Lyrik ist themengebunden, das heißt ein Querschnitt durch die verschiedenen Epochen. Mit den lyrischen Texten starten wir normalerweise in die Qualifikationsphase zum Abitur. Das sind kurze Texte, sehr komprimierte Texte. Jedes Wort ist wichtig und vergleichen wir eben, wie dieses Thema unterwegs sein sich im Laufe der Zeit verändert hat. Also wirklich vom Barock im Leistungskurs bis zur modernen Lyrik, bis zum Poetry Slam. Ja, wie unterschiedlich sind die Menschen unterwegs? Also Goethe noch mit seiner Kutsche zur Italienreise unterwegs und heute in der modernen Lyrik sitzen die Reisenden im ICE oder im Flugzeug. Also da spielt auch die Lyrik tatsächlich noch eine Rolle. Im letzten Abiturjahrgang haben die für die Abi-Zeitung sogar kleine Gedichte selber getextet, teils mit Unterstützung von KI und teils auch selber. Also die ist noch nicht so totgesagt.
Also Lyrik funktioniert noch oder wieder? Weil ich kann mich erinnern an meine Schulzeit, ich habe Gedichte damals gerne gelesen, aber so der Begriff Gedichtinterpretation, das war auch immer so ein, da lief es vielleicht manchen so kalt den Rücken runter, weil sie gedacht haben, wieso muss ich jetzt hier die einzelnen Verse interpretieren und jedes Wort auseinandernehmen?
Ja, da gehen wir tatsächlich auch auf die Metaebene. Da lesen wir auch immer Grundlagentexte, um zu schauen, ich zerpflücke eine Rose und jedes Blatt ist schön. Da gibt es sicherlich da die zwei Positionen und ich bin auch ein großer Fan davon, das erstmal so wirken zu lassen oder auch einfache Gedichte erstmal reinzugeben, zum Beispiel von Erich Fried, die mag ich auch selber sehr gerne und die nicht ganz so hermetisch verschlüsselt daherkommen.
Wie ist das mit Selbstschreiben? Sie haben gerade den Bereich Poetry Slam angesprochen. Hilft das auch Lyrik zu verstehen, indem man es einfach selbst macht?
Ja, das würde ich also schon sagen. Das heißt zum Beispiel auch mal ein Parallelgedicht zu schreiben oder ein Gedicht.
Was ist ein Parallelgedicht?
Ein Parallelgedicht, da würde ich zum Beispiel von Günter Eich das Gedicht Inventur als Grundlage nehmen. Das heißt, um die Nachkriegszeit zu veranschaulichen, die Menschen haben sehr, sehr wenig, ihnen ist wenig geblieben. Und was sind denn heute so die Gegenstände, die ihr so hinlegt? Also sicherlich würde das Handy genannt werden oder vielleicht auch verschiedene Luxusartikel in der Überflussgesellschaft. Und da würde dann so ein Parallelgedicht aus der modernen Zeit verständlich machen, wie sehr sich auch das Leben innerhalb Deutschlands verändert hat.
Da gilt eigentlich das Gleiche wieder für Literatur allgemein, dass man den Schülern nicht damit kommen kann, einen sehr verdichteten poetischen Text ihnen vorzulegen und dann zu sagen, so jetzt verstehen wir den mal zusammen. Sondern man muss sich dem irgendwie nähern und einen Zugang dazu finden. Und dann sind solche Möglichkeiten zu sagen, wir versuchen mal so einen Kern herauszuarbeiten und arbeiten damit, füllen vielleicht Leerstellen oder schreiben was parallel dazu, formen das um. Das sind immer sehr gute Möglichkeiten, um den Schrecken von Gedichtinterpretation so ein bisschen abzumildern.
Ja, und da gibt's ganz schöne Verfilmungen, also wirklich so kleine Videos, wie es damals die Musikvideos gab, gibt es auch Gedichtverfilmungen mit Handlung und mit Musik hinterlegt. Und das ist auch so ein produktiver Zugang, um da eine Brücke zu schaffen.
Haben Sie da ein Beispiel für, welche Gedichte verfilmt worden sind?
Es gibt einen Film, das Poem. Da sind sehr viele kleine Texte, zum Beispiel von Bachmann in grauen Tagen, verfilmt worden mit Jürgen Vogel, die versucht haben, dann so ein sehr abstraktes Gedicht in so eine, spielt in einer Hochhaussiedlung, in einer Familie, wird dann versucht, dieses Gedicht auf eine gegenwärtige Situation zu übertragen. Und das finden natürlich alle hochgradig spannend. Und das, also wenn man bei YouTube Werke eingibt, die wir als Klassiker kennen, dann ist man ganz erstaunt, wie damit gearbeitet wird. Also in meiner 7. Klasse habe ich jetzt gerade das Thema Balladen, da geht es um den Erlkönig. Wenn man den Erlkönig mal bei YouTube eingibt, da sieht man, dass moderne Gruppen das auf eine wirklich ganz kreative Weise vertonen. Und das spricht die Kleinen, die so auch klein sind sie nicht mehr, die 11-, 12-, 13-Jährigen enorm an.
Wie ist das denn eigentlich? Also ich meine, zur Sprache gehört natürlich auch immer das Schreiben. Zählt denn noch oder wie wird denn noch die Handschrift gewertet eigentlich? Also kann man schon sehen, dass Kinder und Jugendliche vielleicht weniger mit der Hand schreiben, vielmehr jetzt tippen?
Ja, das stimmt, vermute ich auf jeden Fall, dass sie sehr viel mit dem Handy tippen, wahrscheinlich so viel schreiben wie noch keine Generation vor ihnen, aber nicht in der Situation, in der Form, wie wir das im deutschen Unterricht kennen. Die Handschrift, die hat sich natürlich verändert, weil das auch in der Grundschule nicht mehr jetzt so ein Thema war, wie das zum Beispiel in meiner eigenen Grundschulzeit war, wo man da monatelang erstmal nur die Handschrift trainiert hat. Es gibt vereinfachte Formen der Handschrift, die dann auch funktionieren. Aber natürlich ist das Schreiben mit der Hand etwas ungewöhnlich, für uns übrigens auch. Wenn wir die Oberstufenschüler sehen und sehen einen Leistungskursschüler, der schreibt 4,5 Stunden an einer Klausur mit der Hand, dann muss ich immer sagen, das könnte ich persönlich nicht, weil wir ja selber auch nur am Rechner schreiben. Also wir verlangen von den Schülerinnen und Schülern Dinge, die wir selber gar nicht mehr machen können.
Aber Sie haben gerade was gesagt, wo ich dachte, nee, nicht wirklich. In der Grundschule ist das Handschreiben nicht mehr so üblich?
Doch, aber nicht, also ich.
Weil ich hatte früher in der 1. Klasse, haben wir so eine Fibel bekommen und da war auf jeder Seite, haben wir die einzelnen Buchstaben geübt. Klar. Das bleibt doch bitte noch so.
Ja, das bleibt auch so, aber es gibt zum Beispiel sowas wie eine vereinfachte Ausgangsschrift, dass wir versucht haben, also in meiner Grundschulzeit, das liegt jetzt auch schon ungefähr 50 Jahre zurück, da war es eben so, dass man sehr diese Bögen versucht hat, da musste man üben, wie das S geschrieben wird und so. Das wird heute nicht mehr in diesem, ich sage jetzt auch mal wirklich mal gedrillt, sondern dass man sagt, wir versuchen das so hinzubekommen, dass ihr leserlich und verständlich schreiben könnt, aber wir übertreiben es nicht.
Und auch richtig schreiben?
Das ist ja eine große Diskussion, wie das in der Grundschule funktioniert, aber das natürlich ist das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler richtig schreiben können. Das macht man heute vielleicht ein bisschen anders als vor 30, 40 Jahren. Man arbeitet mit Strategien und versucht, so Rechtschreibstrategien auszumachen, mit denen man also man lernt nicht 30 Regeln für die Rechtschreibung, sondern einige Strategien, mit denen man den größten Teil der Rechtschreibung knacken kann.
Es gab ja auch mal dieses Konzept, dieses Schreiben nach Hören, das ja mittlerweile in Schleswig-Holstein, Hamburg, glaube ich, beispielsweise schon verboten ist. Wie stehen Sie dazu?
Also für die weiterführende Schule, in der Grundschule ist es, glaube ich, auch deutlich auf dem Rückzug. Und für die weiterführende Schule spielt das keine Rolle. Also wir sind in der Schreibentwicklung sind die Kinder, wenn die zu uns kommen in der 5. Klasse als 11-Jährige, sind sie in einer Rechtschreibentwicklungsphase, wo sie nicht mehr nach Gehör schreiben dürfen, sondern sie müssen nach bestimmten Strategien und bestimmten Regeln schreiben. Und das können die auch. Das lernen die schneller oder weniger schnell, aber der größte Teil von denen kriegt das einigermaßen sicher hin.
Ja, genau. So zum Beispiel eine Strategie wäre als Beispiel, da ein Wort zu verlängern. Das heißt, wenn ich sage die Wand, die Wände, bei Wand oder Hand höre ich das T, ich schreibe aber mit D die Hände, die Wände. Das wäre so eine Strategie. Da haben wir dann auch so Strategiezeichen. Da hängt dann das Poster in der Klasse und bei Bedarf wird dann nochmal dran erinnert.
Wird denn noch mit Hand vernünftig geschrieben, also mit Füller, oder gibt's das auch nicht mehr? Also früher hat man in der Schule ja immer, da gab's ja, heute würde man irgendwie sagen, die Stones oder die Beatles. Und in der Schule war es ja früher, entweder hatte man einen Rucksack von Scout oder von McNeil oder einen Füller von Pelikan oder Lamy. Spielt das heute keine Rolle mehr? Heißt es heute nur noch, ich habe ein Apple-Smartphone? Ist das wichtig geworden oder wie sehr sind so Marken beim Schreiben, also beim Handschreiben wichtig geworden?
Ja, der Füller, der klassische Füller, würde ich sagen, ist schon etwas auf dem Rückzug begriffen. Also der gehört schon in jedes gut ausgestattete Federmäppchen, hat aber Konkurrenz bekommen, zum Beispiel durch diese Friction-Stifte, die man dann wegradieren kann und die dann trotzdem blau aussehen. Ja, das ist schon so eine kleine Zeitenwende, würde ich sagen.
Ist das schade oder ist das eben der Trend?
Also ich bin da auch eher noch klassisch. Also für die Klassenarbeit gehört bitte da das Heft hin und der Füller und dann wird alles noch ordentlich geschrieben. Jetzt in meiner 8. Klasse ist natürlich dann das iPad der Renner. Dann möchten alle natürlich erstmal auf dem iPad auch schreiben. Und dann gibt's auch eine Autokorrektur, sogar beim Handschriftlichen. Also in der Jugend, da gehen die dann auch gerne ihren eigenen Weg. Und ja, in der Businesswelt ist es ja tatsächlich dann auch so.
Wo Sie gerade das mit der Autokorrektur ansprechen, wie viele Möglichkeiten gibt's denn mittlerweile zum Pfuschen beim Schreiben?
Da müssten Sie die Schüler fragen.
Ja.
Weil wir sprechen hier im Podcast gerne auch mal über KI, ChatGPT. Sprechen Sie da in den Klassen offen drüber oder ist das so eine Sache, die so, sagen wir mal, halb offiziell läuft?
Also der Einsatz von KI wird in der öffentlichen Diskussion, glaube ich, sehr verkürzt auf die Frage, ob damit Hausaufgaben gefälscht werden. Zunächst mal ist die KI ja für uns ein unglaublicher Gewinn und eine unglaubliche Chance für den Unterricht. Also wir können den Unterricht bereichern, wir können Sachen im Unterricht machen, die man früher überhaupt nicht machen konnte. Also beispielsweise habe ich in meiner 6. Klasse kürzlich einen Unfallbericht mit der KI gestalten lassen. Da habe ich der KI gesagt, sie sollte sich einen Unfall ausdenken und dazu zeugen. Und dann konnten die Kinder die KI befragen, was denn jetzt dieser Junge gesehen hat und dann hat die KI aus der Perspektive dieses Jungen geantwortet. Das sind ja erstmal Chancen, die wir sonst gar nicht hatten. Oder die Oberstufenschüler können ihre eigenen Texte einer KI geben und darum bitten, ein Feedback dazu zu bekommen. Das heißt, die kriegen sprachliches Feedback, die Fehler werden rauskorrigiert, aber die kriegen auch ein inhaltliches Feedback. Hier solltest du das anders machen. Wir als Lehrer können bei manchen KIs sagen, worauf die KI achten soll und dann ein Feedback geben. Das sind natürlich erstmal super, super Chancen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Hausaufgaben mit der KI zu erledigen. Das ist nicht so besonders schwierig. Das kann man in Deutsch, das kann man in der Fremdsprache, man kann der auch sagen, der soll eine bestimmte Fehlerzahl da einbauen. Schreib mal so, wie ein Schüler, der 4 steht, das ausdrücken würde. Dann macht die KI das brav. Aber das ist eine Frage, welche Hausaufgaben man gibt. Also wenn ich eine Hausaufgabe gebe, die KI so 1:1 machen kann, dann würde ich erst mal sagen, ja, vielleicht ist die Hausaufgabe auch nicht so unglaublich pfiffig. Müsste man mal gucken, kann man nicht eine finden, die anders funktioniert. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, die Kinder und Jugendlichen kompetent zu machen im Umgang mit KI. Also die sehen dann schon irgendwann ein, dass es jetzt nicht eine unglaublich gute Übung für die Klassenarbeit ist, die KI anzuschmeißen und die Hausaufgaben machen zu lassen, sondern vielmehr die KI als Schreibcoach zu benutzen, die man dann mit mir in Dialog kommt oder mir Fragen stellt, wo ich dann sagen kann, wenn ich das Gedicht analysieren soll, sag mir doch mal, wie schreibe ich denn die Einleitung? Dann kann die KI mir sagen, was da reingehört und dann probiere ich es aus und frage die KI anschließend, ob das gut gelungen ist. Wenn man das so macht, dann ist das ein guter Schreibtrainer.
Siehst du, klingt das ja sehr, sehr positiv, aber gab es da auch kritische Stimmen, eigentlich aus den Reihen der Lehrenden oder von Eltern auch?
Zur KI. Mhm. Also es gibt jetzt Formate in der Schule, die vermutlich nicht mehr so funktionieren werden. Es gibt kritische Stimmen und es ist auch relativ klar, dass diese Formate eigentlich aussterben werden. Also beispielsweise ist es in der Oberstufe so, dass die Schüler in der 12 oder 13 eine Facharbeit schreiben müssen, eine kleine wissenschaftliche Arbeit. Und da weiß man heute, das kann man relativ simpel mit einer KI machen. Da kann jetzt nicht die Konsequenz sein, dass wir die alle einsperren und sagen, ihr macht das jetzt mal ohne Computer, sondern die Konsequenz ist, diese Facharbeit in der Form, die wird es demnächst vermutlich nicht mehr geben. Man muss sich andere Formate überlegen, man muss sagen, das wird häufig über mündliche Formate gemacht, im Dialog und Dinge, die man mit der KI machen kann, werden nicht abgefragt. Aber das ist ja auch Lebenswertvorbereitung. Es ist ja absurd zu sagen, wir machen das jetzt alles anders und wenn die dann fertig sind, machen sie das sowieso mit der KI. Also wir sollten das mit ihnen trainieren, was der Computer nicht besser kann als sie. Das sollte man lernen. Was der Computer kann, ja, dann macht das eben der Computer in der Schule und nachher macht das auch der Computer.
Ja, die ganz aktuellen Texte kennt ja die KI zum Beispiel gar nicht. Das heißt, eine Klassenarbeit, die ich jetzt in der Klasse 5 gestellt habe am Ende, war, dass sie selber ein Kapitel schreiben sollen für den Roman Mission Roboter. Und da gibt's so eine bestimmte Struktur, das heißt die Glücksagentur, das sind zwei Kinder, die bekommen immer einen Brief mit einem Problem und lösen dann das Problem. Und ja, da haben die dann selber so ein produktiv-kreatives Kapitel geschrieben. Und wir haben den Auftrag auch mal an die KI gegeben. Und da das so ein neues Werk ist, konnte die KI das gar nicht. Und das war natürlich auch ein schönes Gefühl für die, dass sie denken, ach, wir sind in der fünften Klasse und wir können schon was, was die KI gar nicht kann.
Jetzt haben wir ja sehr viel über diejenigen gesprochen, die sie unterrichten. Jetzt wollen wir zum Schluss doch auch noch mal ein bisschen über Sie sprechen. Sie sind beide als Deutschlehrer tätig, schon ziemlich lange und offenbar auch mit einer gewissen Euphorie noch dabei. Warum ist das so gekommen? Warum haben Sie gesagt, Deutschunterricht bzw. die Beschäftigung mit Sprache und Literatur ist das, was mich im Leben prägen soll, zumindest beruflich?
Mich haben Bücher immer schon fasziniert. Ich bin damals einmal die Woche hier ins Bücherschiff in die Stadtbibliothek gefahren mit meinen Eltern. Die Comics musste man immer nach einer Woche zurückgeben. Habe auch viel Krimis gelesen, Agatha Christie zum Beispiel. Und ja, habe wochenendlang verbracht mit Büchern und Schokolade. Und ja, ich finde, also das war so der Ausgangspunkt. Und ja, heute fasziniert mich das immer noch. Die wechseln alle 2-3 Jahre die Vorgaben fürs Abitur. Dadurch bekommen wir auch einen großen Überblick, auch als Lehrer. Dadurch, dass wir nicht sagen können, die nächsten 30 Jahre unterrichte ich jetzt immer den Faust, sondern das ist so vorgesehen, dass wir immer wechseln. Und ich muss sagen, privat jetzt seit einem Jahr habe ich so einen Buchclub mit 4 Kolleginnen und da sprechen wir dann selber immer ab, welches Buch wir lesen und treffen uns so alle 1 bis 2 Monate.
Privat oder gibt es da auch einen Podcast zu?
Ah, da gibt es noch keinen Podcast zu. Ja, das wäre auch noch was. Und das wäre natürlich auch ein tolles Format für die Schüler. Die Schüler mögen das auch gerne. Also ich habe auch schon mit Schülern Podcasts aufgenommen und aus meinem Kurs kam jetzt auch der Wunsch, ach, könnten wir nicht mal auch einen Podcast aufnehmen?
Ja.
Also.
Woran lesen Sie gerade, wenn Sie sagen, Sie stimmen sich immer ab, was Sie lesen? Was ist die aktuelle Lektüre?
Wir haben jetzt gelesen Ismaels Orangen. Zum Israel-Palästina-Konflikt sehr aktuell und das ist interessant, da die Autorin Hajjaj selber aus so einer ja grenzenübergreifenden Familie stammt und da haben wir auch einen ganzen Abend zu gesprochen mit Orangenkuchen nach dem Rezept der Autorin und ja, ich habe noch eine ja, eine interessante Geschichte oder für mich schöne Geschichte als Deutschlehrerin. Ich habe mir meine sehr zerlesene Ausgabe von Arno Geiger unter der Drachenwand signieren lassen von Arno Geiger, der jetzt auch in Essen auf der Litruhr war. Also ja, ich bin da immer noch sehr glücklich, dass ich auch beruflich dann über Literatur sprechen kann. Und demnächst haben wir auch wieder die Jahrgangsstufe 13. Das sind ja jetzt schon Studenten im ersten Semester und wir haben die dann nochmal ein Jahr länger an der Schule. Das ist gut für uns.
Und die Verbindung zum Unterricht ist ja die, wenn wir uns fragen, warum wir selber lesen, dann ist es ja so, wir haben ja nur ein Leben und wir leben dieses eine Leben. Und durch Literatur hat man ja die Möglichkeit, das unglaublich zu bereichern und das Gefühl zu haben, ich erlebe jetzt was von Palästina, ich erlebe was von ganz fremden Welten, ich erlebe was Menschen vor 200 Jahren erlebt haben und lese das durch deren Kopf. Das ist ja eine unglaubliche Bereicherung aus dieser Eingesperrtsein in das eine Leben und das Kindern und Jugendlichen vermitteln zu können, das ist eine Chance. Da haben Leute was aufgeschrieben, die geben dir eine Chance, ein anderes Leben mitzuerleben, aus einer Innenperspektive. Das ist ja etwas, was unglaublich gut funktioniert. Und was ich für als Deutschlehrer noch sehr schön finde, ist, dass man mit Kindern und Jugendlichen über Literatur eine Möglichkeit hat, mit ihnen über sich selbst zu sprechen, ohne dass die sich outen müssen. Man spricht ja über Literatur, die dürfen etwas über sich selber sagen, aber müssen gar nicht sagen, dass es um sie geht, weil sie immer so tun, als ob es jetzt um Franz Moor geht. Aber da steckt immer etwas drin, was sie beschäftigt. Und das finde ich eine tolle Möglichkeit als Lehrkraft. Wo hat man das schon, dass da 15, 20, 17-Jährige mit mir über sich selber sprechen, weil wir da so ein Setting gefunden haben, wo das funktioniert, ohne dass jemand sagen muss, ich erzähle jetzt mal mein Privatleben. Und das finde ich sehr spannend.
Klingt bei Ihnen gar nicht nach Verpflichtung, sondern eine Form, die Sie jetzt seit Jahrzehnten ja als Botschaft weitertragen.
Ja, das ist, also das machen zu dürfen, das ist schon super.
Also die Leidenschaft merkt man total, also deswegen finde ich richtig, richtig schön. Haben Sie denn einen Favoriten von den ganzen Lektüren, die Sie lehren?
Ja, das ist ja die Frage, die Schüler, die die Lehrersicht. Also vielleicht doch mal, ich denke ja immer die Schüler mit, Robert Seethaler, der Trafikant. Da ist wirklich eine tolle Identifikationsfigur für die Schüler, der junge Franz, der vom Land in die Großstadt geht, nach Wien und sich zum ersten Mal verliebt in Aneshka. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, das selber zu lesen, auch durch Sigmund Freud, der dort als Figur wirklich im Roman auftritt. Das fand ich persönlich sehr spannend. Und für die Schüler ist es eben schön, mal zu schauen, wie entwickelt sich so jemand, der ja in die Großstadt kommt, seinen ersten eigenen Beruf hat, die erste Liebe findet und ja, so seinen Weg macht.
Dann nehme ich mal was Älteres.
Ja.
Die Verwandlung von Kafka, das ist aus meiner Sicht noch immer eins der größten Werke, die geschrieben worden sind. Und wenn man Jugendliche, wenn man denen so eine bestimmte Art des Lesens vermitteln kann, dann hat das sehr viel mit denen zu tun. Also dieser Käfer, den kann man ja so interpretieren, der macht jetzt mal das, was er wirklich will und probiert aus, wie seine Familie darauf reagiert. Man hat ja im Kopf, dass das Kafka durchgespielt hat. Wie wäre das denn eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mich ganz dem Schreiben widme und meinen Job kündige? Dann würde ich von meiner Familie wahrscheinlich so als Käfer angesehen. Und das ist diese Denkfigur, wenn ich wirklich das mache, was ich machen möchte. Ich möchte Musik machen oder Sport. Wie würde eigentlich meine Umwelt darauf reagieren? Und das in so einer Großmetapher gespiegelt zu sehen, das fand ich selber ganz großartig und habe den Eindruck, damit kann man auch heutige 18-Jährige noch fangen.
Ja, wir haben zum Schluss unseres Podcasts immer eine Rubrik, die heißt This Way or That. Da geben wir Ihnen 5 Begriffspaare vor und Sie müssen sich für eins entscheiden. Sie müssen sich jetzt nicht abstimmen, sondern können auch selbst für sich antworten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir fangen mal mit dem ersten Begriffspaar an. Kreidetafel oder Whiteboard, Frau Kroll?
Apple TV.
Als Unterrichtsgrundlage, oder?
Ja, wir arbeiten tatsächlich mit dem iPad und dem Apple TV. Also wir projizieren an die Wand.
Ich bin ein alter Mann. Wie ist das bei Ihnen, Herr Schneider?
Apple TV, aber eine Klasse ohne Tafel finde ich jetzt auch grausam. Hm. Ich möchte schon eine Tafel haben, wo ich zwischendurch mal etwas ganz klassisch anschreiben
kann. Werden denn noch Kreidetafeln benutzt?
Das ist unterschiedlich an den Schulen bei uns schon.
Wir haben noch welche als Backup. Am Montag war ich auch sehr froh darüber.
Zweites Begriffspaar. Schreibschrift oder Blockschrift?
Ja, das ist tatsächlich so ein Zwischending geworden. Also das ist so eine Synthese. Also das ist nicht mehr so ganz verbunden. Also so eine.
Man soll es lesen können, also im Zweifelsfalle lieber Blockschrift.
Ja, wenn man Nachrichten in den sozialen Medien schreibt, bleibt ja eigentlich nichts anderes als die Blockschrift.
Ja, und bitte leserlich, ja. Okay. Wir sind ja viel Korrigierer.
Was ist mit der Literatur selbst, Klassiker oder Neuerscheinung?
Im Moment Neuerscheinung.
Bei Ihnen, Herr Schneider?
300 Jahre gute Literatur gegen einen Herbst Neuerscheinung, da nehme ich doch lieber die 300 Jahre.
Okay. Bei so Prüfungssituationen oder Verarbeitung von Lektüre, Deutschtest oder Gruppenarbeit?
Deutschtest.
Langfristig Gruppenarbeit.
Ist so ein Deutschtest immer noch wichtig?
Ich habe jetzt sehr schnell geantwortet. Ja. Sie sagten ja, also um auf die Lektüre einzugehen, da gehen wir ja schon mehr auch ins Gespräch miteinander. Mir haben die Schüler allerdings gespiegelt, wir hatten so einen Selbsttest jetzt unter der Drachenwand zum Inhalt. Allerdings jetzt nicht als Test mit Noten, sondern teste dich mal selber, guck, okay, wie fit du bist. Da haben mir die Schüler gespiegelt, dass sie das tatsächlich hilfreich fanden, vor der Klausur, um zu gucken, kann ich sowas jetzt oder hätte ich da noch Schwierigkeiten?
Das heißt so, sie kommen in die Klasse rein, Hefte raus, gibt's nicht mehr, oder?
Nein.
Also sie sind eine faire Lehrerin.
Ich hoffe.
Gut, und dann noch die letzte Frage. Lektüre lesen oder Selbstgeschichtenerzähler sein? Vielleicht sogar auf Sie bezogen, nicht auf die Schüler.
Ja, ich lese gerne vor. So freies Erzählen, so Märchen, da brauche ich, glaube ich, noch so ein paar Dienstjahre.
Aber schreiben Sie auch mal für sich Geschichten oder Gedichte oder
auch,
so?
Auch, ja, ja. Eben auch teils mit den Schülern parallel. Das waren zum Beispiel Gedichte in der EF, ja, und dann habe ich auch mit vorgelesen.
Schön,
ja.
Herr Schneider, wann kommt Ihre Biografie raus?
Seetal und Kafka können da schon ein bisschen besser als ich, muss ich gestehen. Aber ich glaube, dass man als Lehrer, Lehrerin immer auch ein bisschen ein Geschichtenerzähler ist. Also wir alle Menschen sind auch Schüler sehr daran interessiert, Geschichten zu hören. Das heißt, wenn man etwas vermitteln möchte, ist es gut, man packt es in eine Geschichte. Also insofern machen wir das jeden Tag, aber nicht in dem professionellen Sinne, wie das die Autorinnen und Autoren machen.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. War total bereichernd, dass wir Sie zu Gast haben durften. Wir haben zwar keinen Gong hier bei der Wuppertaler Auslese, aber die Stunde ist trotzdem vorbei und Sie dürfen jetzt in die Pause gehen.
Ganz herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, vielen lieben Dank, es war ein super spannendes Interview.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war die Wuppertaler Auslese. Bis bald.
Bis dann.